Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Der grüne Faden in der Gartengestaltung.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Bunte Blumen, Gemüse und aromatische Kräuter. In einem Bauerngarten, da kannst du dich austoben. Da ist es vielfältig und bunt. Woher kommt denn eigentlich die Idee eines Bauerngartens? Nun, den Bauerngarten, den du kennst und den ich dir heute auch in dieser Podcast-Folge ein bisschen näher vorstellen möchte, das ist eigentlich kein richtiger Bauerngarten, sondern eine idealisierte Form davon. Der eigentliche Bauerngarten, der wurde, wie es der Name schon sagt, vom Bauern bewirtschaftet und angelegt. Der musste aber gar nicht in der Nähe des Hauses sein, der konnte auch irgendwo anders in der Nähe eines Ackers sein. Wichtig war, er musste umzäunt oder irgendwie anders eingefriedet sein, sonst kamen die Rehe und das war's mit dem Gemüse. Apropos Gemüse, in diesem Bauerngarten gab es noch keine bunten Blumen. Der wurde bewirtschaftet, da wurde Gemüse angebaut, da wurden Kräuter gesät. Auch Obstbäume gab es in einem Bauerngarten nicht, denn die standen irgendwo anders auf einer eigenen Obstbaumwiese. Der Ursprung unseres Bauerngartens, so wie wir ihn verstehen, den legte man vermutlich 1913 in Hamburg im Botanischen Garten. Dort wurde auf relativ kleiner Fläche ein Idealbauerngarten aufgebaut. Und in diesem Bauerngarten, da gab es natürlich Gemüse, Kräuter, aber auch Zierpflanzen und Obst. So ein Bauerngarten, der ist auch nicht besonders groß und eignet sich hervorragend auch für kleinere Gärten. Ganz wichtig, er ist eingefriedet. Und in der klassischen Art und Weise ist es ein Quadrat, das eingeteilt ist in 4 Beete. In der Mitte hast du kreuzförmig die Wege angeordnet. Im klassischen Bauerngarten sind die Wege nicht befestigt. Da kannst du mit Rasen arbeiten, das sieht sehr schön aus, oder auch mit Kies oder mit Rindenmulch. Aber natürlich kannst du deine Wege auch befestigen. Klinker passt meiner Meinung nach hervorragend zu diesem Gartenstil. In der Mitte des Bauerngartens, da wo sich die Wege kreuzen, da befand sich meist ein kleines Rondell. Da stand dann ein Brunnen oder auch ein kleines Beet. Das Rondell wie auch die Beete, die wurden traditionell mit Buchsbaumhecken eingefasst. Ja, und wenn du das Wort Buchsbaum hörst, dem guten alten Buchsbaum, dem wurde in den letzten Jahren echt übel mitgespielt. Ich glaube, es gibt kaum einen Garten in Deutschland, wo es keinen Buchsbaum gibt. Klar, er galt auch als unverwüstlich, total robust, relativ pflegeleicht. Er ist immergrün, er lässt sich in alle möglichen Formen schneiden und trimmen. Eine super Pflanze, dazu auch noch heimisch, wurde immer gerne verwendet. Aber seit 2004 geht's dieser robusten Gartenpflanze echt an den Kragen. In dem Jahr hat sich nämlich das Buchsbaumsterben in Deutschland rasant ausgebreitet. Ursache dafür ist ein Pilz. Die Pflanzen, die von diesem Pilz befallen werden, die verlieren innerhalb kürzester Zeit ihre Blätter und sterben dann von den Trieben her ab. Erste Symptome der Buchsbaumkrankheit sind dunkle Flecken auf Blättern und Trieben. Die werden von dem Schadpilz Cyclidrocladium buxicola verursacht. Die Flecken, die können gelegentlich auch mal heller sein oder sind zum Rand etwas dunkler gefärbt. Ganz typisch für die Buchsbaumkrankheit ist der fast schon dramatische Krankheitsverlauf der Pflanze. Das kann dir passieren, dass dein Buchsbaum binnen nur weniger Wochen alle seine Blätter verliert und am Ende abstirbt. Kannst du etwas gegen den Pilz tun? Nun, du kannst schon mal damit anfangen, dass du keine verdächtigen Pflanzen kaufst. Guck dir, wenn du einen neuen Buchsbaum kaufen willst, die Pflanze ganz genau an. Braune Flecken auf Blättern und Trieben ist das Erkennungsmerkmal. Diese Pflanzen nicht kaufen. Pilze bevorzugen eine feuchte Umgebung. Deswegen solltest du schauen, dass du im Garten deinen Buchsbaum so platzierst, dass er nach einem Regen möglichst schnell abtrocknen kann und auch am besten nicht von oben gießen, sodass das Wasser die Blätter benetzt. Und hat ein Gartenbesitzer mit dem Pilz nicht schon genug zu tun, kam 2007 die nächste Keule für unseren geliebten Buchsbaum nach Deutschland, der Buchsbaumzünsler. Der kommt eigentlich aus Ostasien. Vermutlich wurde der mit einem Pflanzenimport nach Europa eingeschleppt. Und seitdem breitet der sich unaufhörlich aus. Der Buchsbaumzünsler, Cydalima perspectalis, gehört, ich glaube, aktuell zu den gefürchtetsten Schädlingen bei dir im Garten. Denn die Raupen des Zünslers, die sind ungefähr 5 cm lang und haben einen grünen Körper, schwarzen Kopf und helle Streifen auf dem Rücken. Die fressen sich unaufhörlich durch deinen Buchsbaum durch. Wenn der Zünsler sich verpuppt, dann wird aus ihm ein Falter. Diese Falter, die werden nicht besonders alt, die sind auch nicht wirklich mobil, aber das Fatale ist, sind die Witterungsverhältnisse gut, dann kann der Buchsbaumzünsler locker 2 bis 3 Generationen neuer Tiere bei dir auf dem Buchsbaum produzieren. Das heißt, dieser Schädling, der vermehrt sich ja innerhalb kürzester Zeit enorm. Du kannst davon ausgehen, dass alle 2 bis 3 Monate hast du da eine neue Generation Raupen auf deinem Buchsbaum sitzen. Diese Raupen, die überwintern auch noch, entweder im Gespinst, in der Pflanze oder im Boden und fangen dann ab Mitte März wieder an, deinen Buchsbaum abzufressen. Was kannst du tun? Kontrolle. Geh regelmäßig auf Kontrollgang, gerade wenn du viele Buchsbaumpflanzen in deinem Garten hast. Schau genau nach. Du musst dazu aber nicht nur oberflächlich gucken, sondern guck vor allen Dingen ins Pflanzeninnere. Auch wenn du einen neuen Buchsbaum kaufst, auch dort können schon Zünsler drin sein. Also ganz genau kontrollieren. Die Raupen sind nicht einfach zu erkennen. Die haben fast ja so einen grünen Tarnanzug an. Aber die verraten sich auch durch feine Gespinste. Und in diesen Gespinsten findest du dann auch noch den Kot der Raupen. Das ist eigentlich ein relativ deutliches Zeichen dafür. Und natürlich, dass deine Pflanze immer weniger Blätter hat. Wenn du feststellst, dass einer deiner Buchsbäume befallen ist, dann heißt es sofort handeln. Alle Raupen absammeln und vernichten. Aber Achtung, diese Raupen sind schnell. Ja, wenn du da in der Pflanze drin wühlst, dann werden die sich ganz, ganz flott in das Innere der Pflanze zurückziehen. Also genau schauen, bevor du zur chemischen Keule greifst. Es gibt biologische Pflanzenschutzmittel. Die funktionieren auch. Die haben eine systemische Wirkung. Das heißt, die verteilen sich in der ganzen Pflanze und werden dann von den Raupen als Gift aufgenommen. Ist dein Buchsbaum extrem stark befallen, dann musst du ihn zurückschneiden. Kräftig zurückschneiden. Meistens wird der Buchsbaum wieder neu austreiben. Ja, es tut mir leid, dann ist diese wunderbare, über Jahrzehnte von dir gepflegte und gehegte Buchsbaumkugel ja, klein und es sieht sehr traurig aus, aber du hast so wenigstens die Chance, dass er am Leben bleibt. Das Schnittgut bitte nicht auf den Komposthaufen, sondern ab in die Hausmülltonne. Vielleicht ist dein Buchsbaum auch leider schon hinüber und du möchtest trotzdem einen Bauerngarten mit einer hübschen grünen Hecke anlegen. Dann habe ich dir ein paar Alternativen zum Buchsbaum mitgebracht. Da gibt es zum einen die japanische Stechpalme, Ilex crenata. Die hat auch so einen kompakten Wuchs, kleine grüne Blätter und schnittverträglich ist die dazu. Im Handel findest du verschiedene Sorten. Die japanische Stechpalme ist absolut winterhart, aber einen Haken gibt es bei der Ilex crenata. Die ist anspruchsvoll, wenn es um den Boden geht. Der muss für die Stechpalme nämlich leicht sauer sein, sonst ist sie abgängig. Niedrige Hecken kannst du auch mit der Heckenmyrte erzielen. Das ist Lonicera nitida und das ist eine immergrüne und total widerstandsfähige Pflanze. Die wird immer beliebter, wenn es als Alternative zum Buchsbaum geht. Die ist robust, hat keine besonderen Ansprüche an den Boden und Wetter, da ist die auch überhaupt nicht krüsch. Auch Lichtverhältnisse, die hat eine ganz breite Standortamplitude. Die wächst relativ schnell, das heißt, ein regelmäßiger Schnitt ist absolut erforderlich. 3-mal im Jahr musst du ran. Die musst du auch deswegen so oft schneiden, damit sie einen dichten, kompakten Wuchs bekommt, weil das ist dir von der Natur aus eigentlich nicht so sehr gegeben. Sehr schön finde ich auch Eibe, Taxus baccata, und das ist eine absolut wertvolle Pflanze. Einziger Nachteil, sie hat im Gegensatz zu all den anderen Alternativen keine Blätter, denn es ist eine Konifere und hat Nadeln. Aber sie hat diesen schönen, dichten, kompakten Wuchs. Die ist absolut langlebig, schnittverträglich. Für deine Bauerngartenhecke kann ich dir da auch eine besondere Eibe empfehlen. Das ist die Eibe Lesco, botanisch Taxus cuspidata Lesco. Und das ist eine Zwergform unserer großen Eibe. Die bleibt klein, maximal 60 bis 80 cm, aber die hat alle positiven Eigenschaften ihres großen Bruders. Sie wächst sehr langsam. Du kannst pro Jahr mit einem Jahreszuwachs von nicht mehr als 10, 15 cm rechnen. Aber sie ist immer grün, robust, kann halbschattig, aber auch in der Sonne stehen. Auch tiefer Schatten ist für die Lesco möglich. Als vierte Pflanze habe ich dir die Kriechspindel mitgebracht, den guten Euonymus. Euonymus ist ein immergrüner Strauch und kommt eigentlich aus Japan. Hat eine schöne aufrechte Wuchsform und ist dem Buchsbaum relativ nah. Es gibt unterschiedliche Sorten im Handel. Für deine Bauerngartenhecke möchte ich dir Euonymus japonicus Green Rocket vorstellen. Der kommt aber auch unter anderem Namen in den Handel, Green Spire oder Green Magic, aber die Pflanze ist die gleiche. Dieser Euonymus, der wächst mehrtriebig und straff aufrecht. Und die Blätter sind dunkelgrün, ungefähr 3 cm lang. Der wird maximal ungefähr 1 Meter hoch und lässt sich richtig gut schneiden. Gut geeignet für niedrige Hecken. Er steht gerne sonnig bis halbschattig. Wenn es im Winter sehr kalt wird, dann kann es passieren, dass der Erfrierung bekommt. Also wenn du in einem Ort lebst, wo es sehr kalte Winter gibt, dann kann ich dir die Kriechspindel leider nicht empfehlen. Zurück zum Bauerngarten. Diese Hecken, ob nun aus Buchsbaum oder aus anderen Pflanzen, die bringen nicht nur Ruhe und Ordnung in deinen hoffentlich üppigen Bauerngarten. Sie verhindern zudem, dass sich die Pflanzen aus dem Beet ausbreiten und andersrum Unkraut sich in dein Gemüse reinzwängt. Hecken, die Einfassung der Beete in deinem Bauerngarten, sind eines der zentralen Gestaltungsmotive. Dazu kommt natürlich das Wegekreuz und die Einteilung in 4 Felder. Jetzt fragst du vielleicht, Jessica, hat das einen Grund, warum der Garten in 4 Bereiche eingeteilt wird? Könnten ja auch einfach nur 2 sein. Der Grundgedanke bei der Einteilung in diese 4 Felder ist einfach, aber richtig gut. Es ist auch keine neue Idee, seinen Garten in Bereiche einzuteilen und die einzelnen Felder unterschiedlich zu bewirtschaften. Das haben schon Bauern vor vielen 100 Jahren gewusst. Im Garten hast du Gemüsesorten mit unterschiedlichen Nährstoffansprüchen. Und es gibt einige Gemüsesorten, zum Beispiel Kohl, Gurken, Kürbis, die brauchen viel Nährstoff. Das sind Starkzehrer. Es gibt Gemüsesorten, die brauchen weniger Nährstoffe, zum Beispiel Zwiebeln, Möhren, Salat, Radieschen. Die sind nicht so hungrig wie ihre großen Geschwister. Letztlich, wenn es stark Mittel gibt, dann gibt es Schwachzehrer. Das sind Bohnen, Erbsen, Linsen und ganz viele Kräuter. Wer schmackhaftes Gemüse ernten will, der muss seine Pflanzen mit der richtigen Menge an Nährstoff versorgen. Die 4-Felder-Wirtschaft ist eine gute Möglichkeit, die vielen Gemüsesorten, die es gibt, ihren Ansprüchen gerecht zu versorgen. Die Idee ist dabei eigentlich ganz einfach. Es gibt 4 gleich große Beete, eines mit Starkzehrern, eines mit Mittelzehrern und eines mit schwachzehrenden Gemüsesorten. Dort dürfen deine Pflanzen dann für ein Jahr stehen und dann wird rotiert. So wandert die Fruchtfolge praktisch immer im Kreis. Und das auch noch im Quadrat. Das 4. unbesetzte Feld erhält jedes Jahr eine sogenannte Gründüngung, um dem Boden wieder die notwendigen Nährstoffe zuzuführen. Das ist eine ganz traditionelle Art und Weise, einen Garten zu bewirtschaften. In dieses Thema kann man ganz tief einsteigen. Es ist auf jeden Fall eine bewährte Art und Weise, das meiste aus deinem Gemüse rauszuholen. Was du am Ende in deinem Bauerngarten pflanzt, welches Gemüse es sein wird, bleibt natürlich dir selber überlassen. Zum Gemüse kommen die Zierpflanzen. Dieses direkte Nebeneinander von den dekorativen Blumen und deinen Nutzpflanzen ist ein weiterer ganz wichtiger Aspekt in einem Bauerngarten. Und diese Zierpflanzen, die müssen nicht nur hübsch sein, sie haben auch einen praktischen Nutzen. Denn manche von ihnen, wie zum Beispiel Tagetes oder Ringelblumen, sind förderlich für deinen Gartenboden. Außerdem locken Blumen natürlich Insekten in deinen Garten. Bienen und Schmetterlinge sind doch eine große Freude für jeden Gartenbesitzer. Die bestäuben dann deine Nutzpflanzen. Beliebte Bauerngartenblumen sind Studentenblumen, Margariten, Stockrosen, drehendes Herz, Disteln und ganz wichtig meiner Meinung nach Pfingstrosen. Die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Es gibt sogar eine Pfingstrose, die trägt das sogar im Namen. Das ist Peonia officinalis rubra plena, die Bauerngartenpfingstrose. Die hat dunkelrote Blüten ungefähr ab Mai und die verströmen einen angenehmen Duft. Die stehen gerne sonnig auf einem nährstoffreichen Boden, sind frosthart und werden dir ein treuer Begleiter in deinem Bauerngarten werden. Was ich dir auch noch zu dieser Pflanze sagen kann, sie ist nicht nur schnittverträglich, sie ist auch noch schneckenunempfindlich. Und das ist doch ein Wort, das hören wir Gartenbesitzer nach diesem Frühjahr besonders gerne. Ein weiterer Klassiker für deinen Bauerngarten sind die Sommerblumen. Die brauchen keine Vorkultur im Haus oder Glaskasten. Die kannst du einfach gleich in deine Beete aussehen. Schmuckkörbchen, Mohn, Jungfer im Grünen, Ringelblumen. Die bringen Freude und Farbe. Einige sind auch richtig gut, um Schädlinge zu vertreiben. Zum Beispiel die Kapuzinerkresse. Die ist gut gegen Blattläuse und Raupen. Zu Gemüse und Blumen kommen in dem Dreiklang die Kräuter. Rosmarin, Majoran, Salbei Diese Kräuter wurden im Bauerngarten ausschließlich wegen ihrer Heilkraft kultiviert. Das Wissen kam aus den alten Klostergärten. Es war wichtig für diese teilweise ja abgelegenen Bauernhöfe, dass sie da zumindest so etwas wie eine basismedizinische Versorgung hatten. Und deswegen gehören die Kräuter absolut in einem Bauerngarten mit dazu. In deinem Bauerngarten kannst du natürlich aus den Vollen schöpfen. Da darfst du pflanzen an Kräutern, was dir gefällt. Schafgarbe, Kamille, Johanniskraut, auch Kräuter, die keinen medizinischen Hintergrund haben, Melisse, alles, was du magst, darf rein. Ich denke, spätestens jetzt ist es klar, ein Bauerngarten, der braucht einen sonnigen Standort, damit all diese Pflanzen, das Gemüse, die Sommerblumen und die Kräuter auch richtig gut wachsen können. Natürlich kannst du auch ganz gewöhnliche Küchenkräuter bei dir im Bauerngarten anbauen. Liebstöckel, Schnittlauch, Sellerie, Petersilie, die brauchen allerdings einen mit Nährstoff gut versorgten Boden. Andere Küchenkräuter wie Thymian, Rosmarin, Oregano, die sind da nicht so anspruchsvoll. Richtig schön finde ich ja auch Minze, aber Obacht! So schön die Minze ist und im Sommer freue ich mich immer, weil die zieht einfach Schmetterlinge an. Die breitet sich schon mal schnell aus. Also Minze in einen Topf und dann den Topf ins Beet reingestellt, so dass dieser sich nicht ausbreiten kann. Und das bringt mich jetzt auch zum letzten Punkt in deinem Bauerngarten, die Deko. Ja, Deko darf auch im Bauerngarten nicht fehlen. Ein Bauerngarten eignet sich hervorragend zum Aufstellen von Bögen. Und wenn du immer schon mal einen Bogen im Garten haben wolltest, mit Rosen bepflanzt oder mit Wein, von mir aus auch mit einjährigen schwarzäugigen Susanne, dann ist der Bauerngarten der Ort für einen Bogen. Er markiert den Eingang in deinem Bauerngarten und das sieht richtig gut aus. Natürlich darfst du im Bauerngarten alles dekorieren, was du magst. Ich persönlich finde es gut, wenn die Deko ein bisschen rustikaler ist und dazu im Bauerngarten auch noch einen praktischen Ansatz hat. Vielleicht stellst du ja im Bauerngarten schöne alte Tontöpfe auf. Wir hatten das ja gerade schon mit der Pfefferminze. Und da kannst du dann Pflanzen reinsetzen, zum Beispiel einjährige Sommerblumen, die im Rest des Beetes untergehen würden. Oder schöne alte Weidenkörbe. Und natürlich, eine Bank darf auch in deinem Bauerngarten nicht fehlen. Und dann kannst du dich dann hinsetzen und kannst dein Werk genießen, zuschauen, wie die Schmetterlinge von Blüte zu Blüte flattern. Aber Sitzmöbel im Garten bringen dir noch mehr als einfach nur einen Sitzplatz. Sitzmöbel, Bank, Stuhl, Strandkorb, Hocker, die sagen zu deinen Besuchern, komm, setz dich hin, hier darfst du sein, hier darfst du bleiben, hier bist du willkommen. Und selbst wenn du da nie sitzen wirst, eine Bank in deinem Bauerngarten erzeugt sofort eine positive Emotion. In so einem Garten kannst du aber auch ganz anders dekorieren. Ein Bauerngarten ist ein hervorragender Ort, um Dingen eine zweite Chance zu geben. Der alte verzinkte Topf von der Oma oder die Holzkiste, die schon ein bisschen angerottet ist. Alte Gartengeräte, die lehnst du dann an die Wand und dann kann die Kapuzinerkresse da hochwachsen. Oder du hast einen alten Holzfensterrahmen oder einen alten Bilderrahmen. Da kannst du dich mal an ganz neue Dinge wagen. Alles ist erlaubt. Ein Bauerngarten, der ist nicht nur schön, sondern auch nützlich. Denn du hast eine Kombination aus deinem Gemüse, aus deinen Nutzpflanzen, aus Kräutern und schönen bunten Blumen. Ob nun einjährig oder mehrjährig. Durch die traditionelle landwirtschaftliche Vierfelderkultur und die Mischkultur kannst du mit einem Bauerngarten wirklich ganz viel aus deinem Garten herausholen. So ein Bauerngarten, der ermöglicht es dir, echt kreativ zu sein. Du hast total viele Gestaltungsmöglichkeiten und jeder Bauerngarten hat eine ganz persönliche Note. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich mit deinem Bauerngarten loszulegen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch ein Abo da und ein Like. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.